ARD Sounds.
Was wir auch nicht ausschließen können, ist, dass der Iran eben auch zu terroristischen Attacken übergeht. Das gilt dann eben für Bombenangriffe beispielsweise auf den US-Basen in der Golfregion, möglicherweise aber auch für Terrorangriffe in den USA und vielleicht auch Europas.
Das sagt Sicherheitsexperte Frank Umbach bei NTV dazu, wie sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entwickeln könnte. Das ist eins unserer Themen im Podcast heute.
Auch in der vergangenen Nacht hat es wieder gegenseitige Angriffe in der Golfregion gegeben.
Innenminister Dobrindt warnt vor einem Anschlagsrisiko in Deutschland und will den Nachrichtendiensten mehr Befugnisse einräumen.
In Russland kommen mehrere Menschen durch ukrainische Drohnenangriffe ums Leben. Unter anderem ist ein großes Logistikzentrum eines Online-Händlers getroffen worden.
Und in Kiew gehen die Proteste gegen die Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers Fedorow weiter.
Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 18. Juli um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Karl, lass uns zu Beginn gleich mal auf den Iran und den Persischen Golf schauen. Der Streit um die Straße von Hormus zwischen den USA und dem Iran gerät ja immer mehr außer Kontrolle. Wie ist da die Lage gerade?
Ja, in der vergangenen Nacht gab es wieder gegenseitige Angriffe. US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben iranische Überwachungsanlagen, unterirdische Waffenlager und andere militärische Infrastruktur attackiert. Die USA verfolgen das Ziel, die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen. Das hat das US-Regionalkommando CENTCOM mitgeteilt. Der Iran reagierte mit Attacken auf mehrere Golfstaaten. Auch aus Saudi-Arabien und Jordanien gab es Berichte über Explosionen.
Wenn man das jetzt alles so hört, mündet das Ganze jetzt in einen richtigen Krieg? Gibt es dafür Anzeichen?
Darüber hat unser Kollege Moritz Behrendt in Doha mit Tagesschau 24 gesprochen. Und er sagt, dass die Art und Anzahl der Ziele schon darauf hindeuten.
Wir erleben derzeit täglich eine Eskalation, noch einigermaßen kontrolliert. Es geht Schritt für Schritt vor, aber die Anzahl der Ziele und die Intensität der Angriffe nimmt zu. Und es zeigt alles darauf hin, dass zunehmend Infrastruktur, nicht rein militärische Ziele, ins Visier geraten, vermutlich von beiden Seiten. So hat Iran in Kuwait zum zweiten Mal eine Meerwasserentsalzungsanlage angegriffen, als Reaktion darauf, dass die USA Brücken im Iran zerstört haben. Und der Iran behauptet auch die US-Streitkräfte hätten im Iran an der iranischen Küste eine Meerwasserentsalzungsanlage beschossen. Dafür gibt es bislang aber noch keine Bestätigung durch das US-Militär.
Was bedeutet das für die Straße von Hormus?
Ja, nichts Gutes. Moritz Behrendt spricht hier von einer doppelten Blockade.
Diese Straße, die ist momentan dicht. In Vorkriegszeiten, vor dem 28. Februar, sind täglich rund 125 Schiffe, große Öltanker, große Frachtschiffe durch die Straße gefahren. Gestern ist es nach Beobachtungen von Leuten, die den Schiffsverkehr genau analysieren, sind es weniger als 10 gewesen und vor allem kleine Schiffe. Das heißt, Öl und Gas kann momentan nicht durch die Straße von Hormus transportiert werden. Es gibt die doppelte Blockade. Die USA blockieren die Zufahrt zu Häfen im Iran und der Iran beschießt weiterhin auch Schiffe, die versuchen, an der Küste Omans durch die Meerenge zu kommen.
Lassen denn sowohl der Iran als auch die USA über die offensichtlichen Angriffe hinaus irgendwie durchblicken, wie es weitergehen könnte?
Also erstmal hat der Iran nochmal mit einer großen Offensive gedroht. Womit man jetzt weiter rechnen muss, dazu hören wir nochmal Moritz Behrendt.
Man weiß es nicht ganz genau. Wir hatten hier in Katar gestern einen Luftalarm, in der Nacht und am Morgen noch einmal. Heute gab es auch einen Angriff der Iraner auf Saudi-Arabien. Das erste Mal seit mehr als 3 Monaten. Allerdings nicht besonders groß im Umfang. Und man kann das möglicherweise deuten als Signal, als Botschaft der Iraner, dass sie sagen, ja, wir könnten das Ganze noch ausweiten. Ein noch größerer Schritt, auch für den gibt es Indizien, wäre, dass die Iraner ihre Verbündeten im Jemen aktivieren, die Houthi. Und die könnten wiederum Schiffe im Roten Meer beschießen und damit möglicherweise das Bab al-Mandab, das Tor zum Roten Meer, für den Schiffsverkehr nicht mehr passierbar machen. Das wäre ein weiterer großer Schlag für den Welthandel. Das alles könnte passieren. Genauso gibt es auf der anderen Seite Signale, dass die USA mehr Kampfflugzeuge in die Region schicken und auch mehr Tankflugzeuge zum israelischen Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv.
Karl, ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, ob da jetzt ein echter Krieg losbricht, was ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist, nach dem, was wir von Moritz Behrendt so gerade gehört haben. Ne?
Bei NTV, da hat sich Dr. Frank Umbach dazu geäußert. Er ist Sicherheitsexperte an der Universität Bonn. Und zur Frage, ob die Gefahr eines totalen Kriegs droht, hat er das gesagt.
Also die Amerikaner haben sicherlich absolut kein Interesse dran, ihnen geht es darum, maximalen militärischen Druck zu erhöhen, um die Iraner an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber auf iranischer Seite ist das Problem eben noch ein viel größeres, denn ein Teil dieser neuen radikalen Führung will eigentlich überhaupt keine Verhandlungen. Das ist in den innenpolitischen Diskussionen immer deutlich geworden. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass es hier fast täglich Angriffe auf das eigene Außenministerium, das auf die Diplomaten gibt, die die Verhandlungen zu weich führen würden, zu viele Konzessionen machen würde. Das heißt, die Hardliner haben sich so durchgesetzt, dass die Diplomaten des Irans kaum Verhandlungsspielraum entsprechend haben. Und so schaukelt sich die Situation dann auf beiden Seiten dann halt weiter hoch und könnte an einem gewissen Punkt auch unkontrollierbar werden. Auf der anderen Seite haben wir es nach wie vor auch mit sehr viel Propaganda zu tun auf beiden Seiten. Und dementsprechend ist die Situation dann immer entsprechend mit etwas Vorsicht auch entsprechend einzuschätzen.
Und Frank Umbach hat bei NTV auch noch was dazu gesagt, wie eine weitere Eskalation aussehen könnte.
Also wir wissen nicht, wie viel Drohnen, Raketen der Iran entsprechend noch hat. Nach den ersten optimistischen Schätzungen war man ja zuletzt auch vor Wochen bereits davon ausgegangen, so auch US-Medien, dass vielleicht 40 oder 50% nur dieses Raketenarsenals zerstört worden ist, weil vieles davon tatsächlich in sehr tiefliegenden unterirdischen Bunkern entsprechend geschützt ist. Das heißt, der Iran kann immer noch mit Drohnen, Raketen das eskalieren. Und was wir auch nicht ausschließen können, ist, dass der Iran auch zu terroristischen Attacken übergeht. Das gilt dann eben für Bombenangriffe beispielsweise auf den US-Basen in der Golfregion, möglicherweise aber auch für Terrorangriffe in den USA und vielleicht auch Europas.
Apropos Anschlagsrisiko, vor möglichen Anschlägen in Deutschland hat jetzt auch Innenminister Dobrindt gewarnt. Er sagt, die Sicherheitslage in Deutschland hat sich verschärft. Hat er das irgendwie konkretisiert?
Kurz gesagt, nein. Aber er hat die bislang abstrakte Bedrohungslage zu einer hohen Bedrohungslage hochgestuft. Er hatte sich schon vor einem Monat auf der Innenministerkonferenz zur Bedrohungslage geäußert und eine mögliche Hochstufung in Deutschland so begründet.
Die Begründung dafür, dass wir davon ausgehen, dass wir eine hohe Bedrohungslage haben und nicht mehr einfach nur eine abstrakte Bedrohungslage, liegt daran, dass wir ein deutlich höheres Hinweisaufkommen verzeichnen können, sowohl was befreundete Dienste anbelangt, als auch was unsere eigenen Erkenntnisse anbelangt.
Gut, Dobrindt hat angekündigt, dass die Bedrohungslage hochgestuft wird. Das hat er jetzt nochmal in einem Interview mit der Welt am Sonntag bestätigt. Welche Auswirkungen hat diese Hochstufung denn, beziehungsweise was ist seine Intention?
Also Fakt ist, Innenminister Dobrindt will den Nachrichtendiensten mehr Befugnisse einräumen. Sie sollen nicht mehr nur Informationen sammeln und auswerten, sondern in bestimmten Situationen auch selber eingreifen dürfen. Zum Beispiel soll ihnen erlaubt werden, Wohnungen zu betreten und zu durchsuchen in akuten Terrorlagen, wenn die Polizei noch nicht da ist. Damit will Dobrindt die deutschen Nachrichtendienste zu, wie er sagt, echten Geheimdiensten weiterentwickeln, die wettbewerbs- und partnerschaftsfähig sein mit befreundeten Diensten im Ausland. Mitte August soll sich das Bundeskabinett dann mit einer Reform zu den Nachrichtendiensten befassen.
Okay, dann machen wir mal einen Schnitt hier. Karl, lass uns auf die Ukraine schauen. Russland attackiert ja seit Tagen die ukrainische Hafenstadt Odessa mit Raketen und zielt dabei vor allem auf die industrielle Infrastruktur des Hafens. Heute ist dabei ein Mensch getötet worden, aber es gab auch ukrainische Gegenangriffe. Was wissen wir dazu?
Genau, der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute bei Telegram mitgeteilt, dass es Angriffe in drei russischen Regionen gegeben hat. Es sind neben der Hauptstadt Moskau zwei wichtige Logistikzentren und ein Öllager mit Drohnen attackiert worden.
Wo war das genau?
Also das eine Logistikzentrum des größten russischen Online-Händlers Wildberries liegt in der Stadt Kotowsk. Das ist etwa 500 Kilometer südlich von Moskau im Gebiet Tambov. Da sind 7 Mitarbeiter der Nachtschicht getötet worden und es gab 25 Verletzte. Das hat der dortige Gouverneur mitgeteilt. Dann hat es einen Toten und 37 Verletzte in der Stadt Elektrostal gegeben, auch in einem Lager eines Logistikzentrums. Und in diesem Gebiet in der Stadt Noginsk ist noch ein Öldepot in Flammen aufgegangen. Alle weiteren 370 Drohnenangriffe Richtung Moskau konnten laut dem Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, zum größten Teil neutralisiert werden.
Logistikzentren von Online-Händlern sind ja auf den ersten Blick erstmal ja keine militärischen Ziele. Warum gerade die?
Dazu hatte sich Selenskyj auch auf Telegram geäußert. Er schreibt, dass diese Logistikzentren für die Lieferung sanktionierter Bauteile für die Drohnenproduktion und Navigationsgeräte genutzt worden seien.
Der Krieg hält die Menschen in der Ukraine nicht davon ab, weiterhin auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Die Proteste gegen die Absetzung des beliebten Verteidigungsministers Fedorow gehen weiter, Karl.
Ja, die Proteste halten bis heute an. Es sind tausende Menschen auf den Straßen von Kiew, die ihre braunen Pappschilder mit Botschaften wie »Hände weg von Fedorow« oder »Lasst ihn weitermachen« hochhalten. Wir können uns mal ein paar Stimmen von Demonstrierenden anhören und wie sie ihren Protest begründen.
Ich bin im Grunde genommen hier, um Veränderungen zu fordern, um mich gegen absolut idiotische Entscheidungen zu wehren, die darauf abzielen, unseren Staat von innen heraus zu zerstören. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass wir viele sind, dass unsere Stimme gehört werden muss und dass solche radikalen Veränderungen ohne die Zustimmung des Volkes, also der einzigen Legitimationsquelle der Regierung, schlichtweg inakzeptabel sind.
Diese Offiziere aus dem sowjetischen Militärsystem wie Sirski, ich bin selbst Offizier aus diesem System, aber die gehen mir wirklich auf die Nerven. Das ist einfach inakzeptabel. Sie ruinieren unsere Armee. Vielleicht war er irgendwann einmal notwendig, aber das war's dann auch. Schmeißt Sirski raus.
Ich glaube daran, weil die Geschichte bereits gezeigt hat, wenn Menschen in großer Zahl auf die Straße gehen und ihre Meinung äußern, können wir etwas bewirken. Vor einem Jahr hat es bereits funktioniert und ich hoffe wirklich, dass es auch dieses Mal Wirkung zeigen wird. Mir ist klar, dass sich in wenigen Tagen nichts ändern wird, aber wir werden so lange standhaft bleiben, bis es Veränderungen gibt. Wir werden weiterhin auf die Straße gehen. Es werden immer mehr Menschen auf die Straße gehen, bis sie Gehör finden, denn so etwas darf nicht passieren.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.